Während er noch darüber nachdachte, was hier in der Nacht passiert sein mochte, donnerte ein Zug über die Brücke, so laut, dass kein anderes Geräusch mehr an seine Ohren drang, so laut, dass nicht mal die eigenen Gedanken den Weg zurück zu ihm fanden. Rath zündete sich die nächste Zigarette an und schaute sich um. Czerwinski hatte den Fotoapparat umgepflanzt und mit dem Fotografieren der Leiche begonnen, Kronberg sich wieder seinen Leuten zugewandt. Ein Spurensicherer kratzte etwas Farbe von der Parole an der Wand und ließ sie in eine Blechdose rieseln, ein anderer markierte einen größeren eingetrockneten Farbklecks auf dem Boden unweit der Leiche. Lange unterhielt sich mit dem Zeugen Egerland, die Blauen standen in der Gegend herum und machten wichtige Gesichter. Nur Dr. Karthaus war nirgends zu sehen, obwohl der rote Horch des Gerichtsmediziners zwischen den Polizeifahrzeugen in der Sonne glänzte, die sich nun langsam durch die Wolkendecke brannte. Karthaus war meist als einer der Ersten am Einsatzort, obwohl er sich so gut wie immer gedulden musste, bevor er an eine Leiche herandurfte. Erst mussten die Spurensicherer mit ihrer Arbeit fertig sein, dann die Auffindesituation fotografiert werden. Meist fand man den Doktor rauchend irgendwo am Tatort, wie er, nach der ersten Inaugenscheinnahme der Leiche zum Nichtstun verurteilt, die Zeit mit Zigaretten totschlug. Doch heute konnte Rath ihn nirgends entdecken, nicht einmal die obligatorischen Rauchkringel, die den Standort des Gerichtsmediziners sonst untrüglich verrieten. Das Donnern auf der stählernen Brücke hatte seine Sinne derart beansprucht, dass Rath erst jetzt den tiefschwarzen Mercedes bemerkte, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte, sämtliche Einsatzfahrzeuge in der Gartenstraße passierte und schließlich, als schon zu befürchten stand, er werde geradewegs in die Polizeikette rasen, direkt vor den Schupos hielt. Der Zug oben auf der Brücke machte immer noch einen Höllenlärm, ansonsten hätte man die Reifen des Mercedes quietschen gehört. Eine 200er Limousine, niegelnagelneu. Die Spurensicherer hielten in ihrer Arbeit inne. Czerwinski blickte von der Kamera auf, lange ließ seinen Notizblock sinken und auch AEG-Arbeiter Egerland, ihr bislang einziger Zeuge, verrenkte sich den Hals, um zu sehen, wer da angekommen war. Zwei Anzugträger, die auf den ersten Blick wirkten wie Kriminalbeamte, stiegen aus dem Wagen. Noch bevor sie ihre Marken gezückt hatten, gab die blau uniformierte Absperrkette den Weg zum Tatort frei. Einer der Männer blieb stehen und unterhielt sich mit den Schupos, während der andere weiterging, hinüber zur Leiche und zum ermittelnden Kommissar. Rath glaubte, so etwas wie ein Lächeln im Gesicht des Herankommenden zu erkennen, er konnte sich aber auch täuschen.
»Reinhold«, sagte er noch, bevor Reinhold Gräf ihn erreicht hatte, »das ist aber mal ein gelungener Auftritt.« »Heil Hitler!«
Gräf lächelte tatsächlich, sogar beim Hitlergruß. Die unerwartete Begegnung mit seinem langjährigen Partner schien ihn zu freuen. Raths Wiedersehensfreude hielt sich in Grenzen. Er brachte es nicht fertig, Gräfs deutschen Gruß zu erwidern, nicht einmal in der schlampigen Rath-Variante.
»Ewig nicht gesehen«, sagte er nur.
»So ist es«, Gräf nickte. »Einige alte Bekannte hier.«
Er bedachte Czerwinski und die Spurensicherer mit einem Kopfnicken. Wenigstens setzte er die Hitlergrüßerei nicht fort, anders als sein Begleiter, der sich gerade vor Andreas Lange und dem AEG-Arbeiter aufbaute und beide zum Männchen machen nötigte. Jahrelang, eigentlich seit er in Berlin war, hatte Rath mit Reinhold Gräf an seiner Seite ermittelt, bevor sein Kriminalsekretär vor einem Jahr schließlich von der Mordinspektion zur politischen Polizei an die Prinz-Albrecht-Straße gewechselt und gleich zum Kommissar befördert worden war.
»Na, wo wir hier alle so hübsch versammelt sind, könnte man ja fast auf alte Zeiten anstoßen«, meinte Rath.
»Lass uns nicht von den alten Zeiten reden, die neuen sind wichtiger.«
Rath sagte nichts dazu. Er wusste, dass Gräf nicht allein aus Karrieregründen zu den Politischen gegangen war. Sein früherer Partner wollte tatsächlich mithelfen beim Aufbau des neuen Deutschlands. Reinhold Gräf war zu jung, ihm fehlte der Zynismus, den Männer wie Rath aus dem Krieg mitgebracht hatten. Er war ein unverbesserlicher Idealist, der an Deutschlands Zukunft glaubte und diese sogar mitgestalten wollte.
»Viele Männer hat der Buddha ja nicht gerade geschickt«, sagte Gräf und schaute sich um.
Rath ärgerte sich. Irgendwie erschien ihm Gräf nicht befugt, Ernst Gennard weiterhin bei seinem Spitznamen nennen zu dürfen. Das durften nur Mordermittler.
»Viel zu tun im Moment«, sagte er. »Sind doch genug Spurensicherer und Schupos hier. Wir müssen ohnehin aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten. Und nun kommt auch noch ihr. Ist die Stapo immer so schnell?«
Gräf überhörte Raths Sarkasmus.
»Ein politischer Mord fällt nun mal in die Zuständigkeit der Geheimen Staatspolizei«, sagte er. Wir haben gerade mit der Arbeit angefangen, da redest du schon vom Mordmotiv? Wer sagt denn, dass es ein politisches ist?
Wenn ein SA-Mann ermordet wird, ist das immer eine politische Tat.
Auch SA-Leute sind Menschen und können aus ganz gewöhnlichen Motiven umgebracht werden. Hass, Liebe, Eifersucht, Habgier, das Übliche halt.
Habgier? Eifersucht?
Gräf deutete auf die Parole.
Ich finde, das sieht eher so aus. Ein SA-Mann ist einem Haufen Kommunisten in die Hände gefallen und die haben das in die Tat umgesetzt, was sie an die Wand schreiben wollten. Tod den Hitlerfaschisten.
Natürlich lag ein solcher Tathergang auf der Hand, doch Rath ärgerte sich über Gräfs Besserwisserei.
Atgen hat uns nicht immer eingetrommelt, bloß keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sagte er also. Warten, bis alle verwertbaren Fakten auf dem Tisch liegen?
Ich arbeite nicht mehr für Gennard.
Stimmt, hätte ich fast vergessen, wo wir hier so einträchtig beisammenstehen. Du bist ja ein Politischer.
Das heißt jetzt Staatspolizei. Gewöhn dich dran, dass euer PP uns nichts mehr zu sagen hat.